Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Erforschung des Holocaust, der systematischen Massenmorde der Nazis. Wann fing sie an? Sie fing an mit der Verfolgung, den Verbrechen, dem Morden. Schon in den 1930er Jahren gab es Menschen, die dies dokumentiert haben. Diese ersten Holocaust-Forscher arbeiteten oft auch in Ghettos und Konzentrationslagern. Unter Lebensgefahr sammelten sie Informationen und versteckten sie, damit die Mörder und ihre Taten nicht vergessen werden. Genau darum geht es in einer Wanderausstellung, die gerade in Hamburg zu sehen war. Ein Beitrag jetzt von Ursula Storost über die Geschichte dieser Menschen und ihrer Forschung und wie diese oft auch ignoriert wurden.
Auf einer Stellwand das überlebensgroße Passbild einer jungen, dunkelhaarigen Frau. Ein kantiges Gesicht, das Haar nach hinten gekämmt, ihr Blick trotzig, ja, abweisend. Es ist die polnische Journalistin Rachel Auerbach, aufgenommen im Warschauer Ghetto 1943.
Es soll endlich bei allen Menschen in allen Ländern das volle Bewusstsein aufgehen, was zu Faschismus, Totalitarismus, Gleichgültigkeit, politischer Indifferenz und Trägheit der Massen führen kann,
schrieb Rachel Auerbach 1947 in einem Bericht über das Vernichtungslager Treblinka. Sie selbst war 1940 mit 37 Jahren ins Warschauer Ghetto deportiert worden. Dort traf sie den Historiker Emanuel Ringelblum, der ein Untergrundarchiv gegründet hatte. Ein Archiv um die nationalsozialistische Verfolgung, aber auch den Mut der Ghettobewohner für die Nachwelt zu dokumentieren.
Rachel Auerbach war eine dieser 60 Personen, die um Emanuel Ringelblum herum Dokumente gesammelt und versteckt hat. Von diesen 60 Menschen haben nur 3 die Nazizeit überlebt. Rachel Auerbach war eine der 3 Überlebenden.
1943 konnte Rachel Auerbach aus dem Warschauer Ghetto fliehen, erzählt Ruben Herzberg, Historiker und ehemaliger Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Hamburg. Die von ihr und anderen gesammelten Dokumente, akribische Aufzeichnungen über Misshandlungen, Deportationen und die Namen der Täter, waren in Milchkannen versteckt und im Warschauer Ghetto vergraben worden.
Rachel Auerbach hat dann unmittelbar nach Kriegsende große Anstrengungen unternommen, um die versteckten Dokumente wieder ausfindig zu machen. Und das ist dann nach einiger Zeit tatsächlich in den ersten Nachkriegsjahren gelungen.
In den 1950er Jahren wanderte Rachel Auerbach nach Israel aus und war dort maßgeblich am Aufbau der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem beteiligt.
Und dann war es Rachel Auerbach möglich, 1961, da war sie Ende 50, beim Eichmann-Prozess in Jerusalem Zeugnis abzulegen über all die Dinge, die sie erlebt hat und die Dokumente, die sie und ihre Freunde 20 Jahre früher zusammengetragen haben, waren dabei von ganz großer Bedeutung.
Rachel Auerbach ist eine von 20 Männern und Frauen, deren Leben in der Ausstellung Verfolgen und Aufklären vorgestellt werden. Menschen, die schon Holocaust-Forschung betrieben, als es das Wort Holocaust noch gar nicht gab. Sie wollten die Verbrechen dokumentieren, damit die Verantwortlichen irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden konnten.
Es gab aber noch weitere Motive, die damit natürlich verbunden sind. Also alleine die Frage, wer wird einmal unsere Geschichte schreiben? Werden das nur unsere Mörder sein?
Ruben Herzberg hat dafür gesorgt, dass die Ausstellung in Hamburg gezeigt wurde. Der 71-Jährige beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten.
Das hat in der Geschichte meiner Familie auch Wunden gerissen, und zwar große. Meine Großeltern sind von den Nazis ums Leben gebracht worden. Brüder meiner Mutter sind aus Deutschland verjagt und in Auschwitz auch ermordet worden. Und viele andere nähere und weitere Verwandte sind Opfer der Shoah geworden, Opfer des Holocaust.
Konzipiert hat die Wanderausstellung Stefan Lehnstedt, Professor für Holocaust-Studien und jüdische Studien an der privaten Thurow-Universität in Berlin. Für diese ersten Holocaust-Forschungen habe sich an den Universitäten bislang kaum jemand interessiert, sagt er.
Das ist zum einen ein ganz klarer Fall auch von Ignoranz, nach wie vor Ignoranz. Und es liegt auch an einer Überheblichkeit, dass man sagt, ja, das sind ja Überlebende, die sind ja überhaupt nicht objektiv und überhaupt, die haben ja gar nicht Geschichte studiert.
Dabei, so Stefan Lehnstedt, sei die Qualität dieser Forschungen hervorragend und die interdisziplinäre Arbeit der Forschenden wegweisend gewesen. Es waren Journalisten, Soziologen, Historiker und Juristen beteiligt.
Und sie sind da methodisch sehr innovativ, indem sie zum Beispiel sagen, ja, wir führen Interviews und schreiben die auf. Es ist nicht nur so, dass man sagt, wir haben hier Dokumente, schriftliche Befehle der Täter, Tagebücher der Überlebenden, sondern eben auch man versucht, mit den Opfern zu reden und mit einem sehr, sehr breiten Ansatz alles zu sammeln, was irgendwie relevant sein könnte.
Ohne solche Menschen, die die Verfolgung dokumentiert haben, gäbe es die Erinnerungen nicht, sagt Eva Umlauf. Die promovierte Kinderärztin, Psychotherapeutin und Autorin ist knapp 80 Jahre alt und hat als kleines Mädchen das KZ Auschwitz überlebt.
Ich bin ganz sicher, dass diese Leute, die sich als Erste damit befasst haben, dass die diese Vision hatten, dass sie was Wichtiges machen, was sehr Wichtiges. Und so war das auch.
Vor 10 Jahren hat Eva Umlauf beschlossen, ihre Lebenserinnerungen niederzuschreiben. Für die nachfolgenden Generationen.
Das hat schon Elie Wiesel gesagt. Wenn jemand einen Überlebenden zuhört, wird selbst zum Zeugen. Und das ist ein sehr wichtiger Satz. Und je mehr Kinder, Schüler wir erreichen, desto weiter geht das. Das ist noch unsere letzte Bemühung. Wir sind die Letzten.
Wie wenig manchen Überlebenden zugehört wurde, dokumentiert das Leben des Josef Wulff. 1912 in Chemnitz geboren, wurde Wulff in verschiedene Ghettos verschleppt und 1943 nach Auschwitz deportiert, erzählt Ruben Herzberg. Auf einem der Todesmärsche gelang ihm die Flucht.
Josef Wulff, in den 50er Jahren beginnt er sehr intensiv Dokumente zusammenzustellen, gemeinsam mit seinem Freund, dem französischen Historiker Léon Poliakow. Gemeinsam bringen sie große Dokumentensammlungen über die Geschehnisse während der Zeit des Nationalsozialismus an die Öffentlichkeit.
Josef Wulff wird Historiker und setzt sich für aktive Erinnerungsarbeit ein. Er engagiert sich erfolglos dafür, das Haus, in dem die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, zu einem Dokumentationszentrum zu machen. Frust und Wut wachsen. Bei einem Interview des RIAS Berlin 1967 wird er gefragt, ob die jüdische Seite ein universitäres Institut zur Aufarbeitung der Wannsee-Konferenz unterstützen würde. Wulff schäumt.
Sie kommen wieder mit der jüdischen Seite. Schauen Sie, Nationalsozialismus ist keine jüdische Angelegenheit, sondern Nationalsozialismus ist eine deutsche Angelegenheit.
Die Wanderausstellung Verfolgen und Aufklären dokumentiert, wie Josef Wulff unermüdlich daran arbeitete, die deutsche Gesellschaft über die Verbrechen aufzuklären. Bücher mit den Namen der Täter veröffentlichte. Aber niemand will ihn hören.
Er hat in seinem Abschiedsbrief, kurz bevor er sich das Leben genommen hat, 1974 an seinen Sohn geschrieben: Ich habe hier 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht. Und das alles hatte keine Wirkung. Du kannst dich bei den Deutschen tot dokumentieren. Es kann in Bonn die demokratischste Regierung sein. Und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten Blumen.
Ruben Herzberg zieht als Historiker dieses Resümee. Die deutsche Gesellschaft war damals nicht bereit, sich mit ihrer Schuld an den millionenfachen Morden zu beschäftigen.
Es saßen weiterhin oder wieder die gleichen Personen in Führungspositionen oder in der Justiz eben auch auf Richterstühlen und Staatsanwaltsposten, die schon vorher, auch in der Nazizeit, eine Rolle gespielt haben.
Dr. Kim Wünschmann ist Direktorin des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Die Historikerin und Judaistin hat durch die Ausstellung gelernt, Holocaust-Forschung ist nicht an den Universitäten entstanden.
Die Holocaust-Forschung, die wir heute kennen, die international ist, die akademisch institutionalisiert ist, die würde es gar nicht geben, wenn wir nicht die Arbeit dieser Männer und Frauen haben, die mutigerweise und unter Einsatz ihres Lebens bereits die Verbrechen dokumentiert haben. Das sind die Holocaust-Forscherinnen und Forscher der ersten Stunde, ohne die wir unsere Arbeit heute gar nicht machen könnten.
Die, die dokumentiert und Verbrechen weitererzählt haben, so Kim Wünschmann, seien unersetzlich für die Nachgeborenen.
Wir, die wir gehört haben, wie die Zeitzeugen erzählen, sind, wie ich finde, in der Verpflichtung und in der Verantwortung, dieses Wissen und auch diese Eindrücke, also zu erzählen, was das mit uns gemacht hat. Es gibt auch diesen Begriff der Zweitzeugenschaft. Also alle, die hören durften, haben den Auftrag, zu sprechen und zu informieren.
Die erste Generation der Holocaust-Forschung. Ein Beitrag von Ursula Storost war das, gesprochen von Nina Lentfer. Die Ausstellung heißt Verfolgen und Aufklären. Sie war gerade in Hamburg zu sehen und ist es 2023 dann in Erfurt. Es gibt auch einen umfangreichen Katalog und online sind Teile jederzeit verfügbar über die Internetseite der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz.